The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 25. April. Unsere Zunft, also die der Journalisten, bekommt einen ihrer Besten zurück.
Ja, ich bin Horst Schlemmer, stellvertretender Chefredakteur vom Grevemeister Tagblatt, immer knallhart nachgefragt. Weißt du Bescheid, ne?
Ja, da wissen wir doch sofort Bescheid. Horst Schlemmer, der stellvertretende Chefredakteur des Grevenbräucher Tageblatts, ein hochdekorierter Kollege.
Dritter Platz beim Neues Grevenbräucher Journalistenwettbewerb. Wer hat ihn geholt? Wer hat ihn geholt? Horst. Ich habe ihn geholt.
Dieser Journalistenwettbewerb kommt eigentlich direkt nach dem Pulitzer-Preis aus den USA. Insofern Chapeau, Horst Schlemmer. Erfunden und verkörpert hat diese Kunstfigur des schmierigen Lokaljournalisten Harpe Kerkeling im Jahr 2005. Danach war er fast eine Dekade lang als Investigativreporter unterwegs und hat unerschrocken einen nach dem anderen Skandal aufgedeckt. Zum Beispiel, wenn uns eine französische TV-Werbung weismachen wollte, dass sich Baguettes einfach verbiegen lassen.
Weil in dieser Autoreklame sagen die doch, dass das Baguette sich verbiegt. Ja, ich meine, die spinnen.
Ja, da hat aber keiner die Rechnung mit Horst Schlemmer gemacht.
Vom Grevenbräucher Tagblatt. Ich habe so einen Hals.
Und hier der erbarmungslose Praxistest.
Jetzt pass mal auf, gib mir mal das Baguette. Und jetzt guck mal hier, pass auf. Ist das verbogen? Nein, das ist gebrochen.
So reporterte er sich in die Herzen der Nation. So erreichte er einen hohen Popularitätswert, dass er sogar eine Parteigründung, nämlich die HSP, die Horst-Schlemmer-Partei, gründete und 2009 für den Bundestag kandidierte.
Ich habe jetzt höhere Ambitionen. Ich will Bundeskanzler werden.
Das Wahlprogramm war natürlich ziemlich offen gehalten.
Wir haben im Prinzip das Beste, was man so machen kann. Das Beste aus dem Konservativismus, also was so, was man, wenn man die Werte bewahren will, hat. Und liberal und links sind wir. Also es gibt gar nichts zu meckern.
Die Frau, die er damals herausforderte, nahm ihn allerdings nicht wirklich ernst.
Christoph aus Paderborn möchte gerne wissen, welche Konkurrenz stellt für Sie Horst Schlemmer dar?
Ehrlich gesagt gar keine. Ich setze mich mit den anderen Parteien auseinander und da bin ich voll beschäftigt.
Gestern also die Ankündigung, die erleichternde Ankündigung, Horst Schlemmer kommt zurück. Im kommenden Jahr gibt es einen Kinofilm und das muss uns freuen. Denn Horst Schlemmer hat dem Journalismus in Deutschland gut getan, weil er ihn korrigiert hat, weil er die breitbeinige Art der Journalisten karikiert hat. Diese ewige Selbstüberschätzung, auch diese ewige Selbstgefälligkeit. Man kann auch sagen, Horst Schlemmer ist gegangen und all diese Eigenschaften sind einfach geblieben. Und zwar unwidersprochen geblieben, unkarikiert geblieben. Und deswegen sollten wir von Horst Schlemmer lernen, und zwar lernen, was wir als Journalisten und Journalistinnen alles nicht tun sollten. Schön, Horst, dass du wieder da bist. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Sarah Wagenknecht ist eine Politikerin, die polarisiert und die interessiert. Gestern Abend war sie vor vollbesetzten Rängen mein Gast auf der Pioneer One.
Ich sehe in der SPD Leute, mit denen könnte ich mir eine Zusammenarbeit gut vorstellen, Herrn Mützenich zum Beispiel.
Anne Schwedt weiß, wie es um Meta und um Boeing steht. Taylor Swift soll in Heidelberg jetzt sogar die leere Kirche vor dem Leersein beschützen. Und ausgerechnet im schwäbischen Stuttgart kann man einen alten Sponti-Spruch ausleben: Macht kaputt, was euch kaputt macht.
Melnik und auch andere Größen dieses Landes machen doch gar keinen Hehl daraus, dass sie beispielsweise in dem Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera einen nationalen Heroen sehen. Und unsere Kriegstrommler machen sich mit denen gemein und erzählen uns etwas über Querfront und Rechtsoffenheit. Was ist das für eine verlogene Debatte?
Wer ist eigentlich Sarah Wagenknecht? Wir sehen sie häufig, aber kennen wir sie auch? Deshalb habe ich gedacht, wir laden sie ein auf die Pioneer One, um sie besser kennenzulernen, sie und ihre politischen Positionen. Hören wir doch mal in den gestrigen Abend hinein. Schönen guten Abend, Sarah Wagenknecht. Sie haben Neuwahlen gefordert, mich schon mal damit überzeugt. Aber die Frage ist, wie geht's nach Neuwahlen? Wie geht's nach Neuwahlen eigentlich weiter? Wollen Sie dann im Deutschen Bundestag mächtig Radau machen als die wahre Opposition oder wollen Sie dann regieren?
Also wenn Sie mich so fragen, natürlich werden die meisten Parteien, ich auch oder die meisten Politiker auch sagen, ja klar, wenn man regiert, kann man mehr verändern, als wenn man in der Opposition ist. Allerdings braucht man fürs Regieren auch Partner. Also es gibt natürlich auch Parteien, die sich um Kopf und Kragen regieren. Das erleben wir ja gerade. Also da sind drei Parteien, die alle drei keinen Plan haben und sich darin auch noch uneinig sind. Und das ist natürlich für unser Land in der schwierigen Situation, das sage ich jetzt wirklich ernsthaft. Also natürlich ist die weltpolitische Situation schwierig. Natürlich ist es für ein exportstarkes Land ein Problem, wenn auch die Weltkonjunktur runtergeht, wenn es immer mehr Krisen gibt, wenn es auch eine Art neue Blockkonfrontation, zumindest jetzt mal zwischen den USA und China gibt. Das sind alles Rahmenbedingungen, die es nicht einfacher machen. Und trotzdem oder erst recht bräuchte man in so einer Situation eine Regierung mit irgendwie einem gewissen strategischen Konzept, mit einer Vorstellung, wie kommen wir durch diese Krisen so durch, dass es für unser Land keine verheerenden Folgen hat, sondern dass wir uns vielleicht sogar gut damit aufstellen, indem wir einfach auch eine Balance wahren, dass wir nicht uns an eine Seite ketten, dass wir eigenständig sind, dass wir auch in Europa dafür werben, dass man stärker auch seine Souveränität betont und dass man einfach nicht zerrieben wird zwischen diesen zwei Blöcken.
Aber gibt es denn eine Anschlussfähigkeit dieser Dinge, über die wir ja noch zu sprechen haben? Gibt es sozusagen einen Partner, wo Sie sagen, mit dem oder mit der, auch mit dieser Formation, ich fange mal beim Kanzler an, der hat sich ja heute schon dazu geäußert, er würde mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht nicht koalieren, wo ich nur gedacht habe, naja, irgendwen wird er ja auch brauchen, aber Sie bräuchten ja auch wen.
Also natürlich wäre es unmittelbar gesehen naheliegender mit der SPD als mit der CDU. Ich würde auch sagen, mit Herrn Merz halte ich das für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Auf Länderebene ist es etwas anders, auf Bundesebene sehe ich das nicht.
Söder wäre Ihnen lieber?
Naja, also es gibt ja vielleicht irgendwo in diesen Tiefen dieser CDU nicht nur oder CDU-CSU nicht nur Merz und Söder. Wenn Sie mich so fragen, gut, also dann wird er garantiert nicht Kanzlerkandidat, das kann ich jetzt Herrn Söder gar nicht antun. Nein, jetzt mal im Ernst.
Aber
ich glaube, die heutige CDU, egal wer Kanzlerkandidat wird, wahrscheinlich wird es ja Merz, wird mit den Grünen koalieren. Und ich fürchte, das wird fast noch schlimmer als die Ampel. Also das ist tatsächlich etwas, das ist dann grüne Gängelungswut plus Tauruslieferung. Also da ist dann alles drin, was man eigentlich nicht haben will. Deswegen wäre das keine gute Alternative. Ich sehe in der SPD Leute, mit denen könnte ich mir eine Zusammenarbeit gut vorstellen. Herrn Mützenich zum Beispiel. Mhm. Ich weiß nicht, warum Sie da lachen. Ich halte den für einen hochanständigen Mann. Und ich finde, dass er den Mut hatte, im Bundestag das Selbstverständliche auszusprechen. Nämlich, dass man nicht nur darüber reden sollte, wie man einen Krieg führt, sondern auch mal darüber, wie man ihn beendet. Fand ich eine sehr, sehr wohltuende Aussage. Aber ich weiß natürlich auch, ja, Herr Mützenich ist natürlich auch nicht die SPD, aber zumindest gäbe es da Anknüpfungspunkte.
Immerhin ist er der Fraktionschef, er ist jetzt auch keine minoritäre Person. Wie sieht's aus mit Christian Lindner und der FDP? Würde da was zusammengehen?
Also meine These ist, dass zumindest in der nächsten Legislatur die Frage vielleicht sich nicht stellt.
Okay.
Und das ist auch nicht das Schlechteste möglicherweise, ja. Wenn die mal eine wieder sich erholen und irgendwie zu sich kommen.
Was ist mit der AfD? Die wird sicher drin sein, die wird nicht an der 5%-Hürde scheitern.
Nein, gar nicht. Ja, die wird nicht, natürlich nicht. Also mit jedem Monat Ampel wird die AfD eher stärker als schwächer. Aber natürlich ist die AfD eine Partei, und das sieht man ja, die sich immer stärker in eine bestimmte Richtung auch radikalisiert, wo also gerade der Flügel um Höcke, um Krah immer stärker und einflussreicher wird. Selbstverständlich können wir mit denen nicht koalieren. Also das verbietet, finde ich, der Anstand. Und
auch in Thüringen nicht?
Nein, Thüringen ist Höcke. Also ich meine, mit Höcke kann man nicht koalieren. Das halte ich für ausgeschlossen. Es ist ja eher so, ich wünsche mir eine andere Politik und ich wünsche mir natürlich schon auch, das ist ja auch eine unserer Intentionen, dass wir den Menschen ein Angebot machen, wo man gegen die herrschende Politik protestieren kann und man muss nicht eine Partei wählen, in der es auch Nazis und Rechtsextremisten gibt.
Am kontroversesten wird es immer dann, wenn Sie über Russland sprechen. Da gehen bei manchen die Sicherungen durch. Deswegen erklären Sie uns mal Wladimir Putin. Wen sehen Sie in ihm? Wer ist er für Sie?
Also er ist natürlich ein autokratischer Machthaber, aber er ist auch jemand, der Russland aus einer tiefen Demütigung wieder herausgeführt hat. Und ich glaube, diese Ambivalenz, die sehen wir von außen nicht. Aber die erklärt auch ein bisschen, warum er, und das ist meines Erachtens schon der Fall, das sagen auch unabhängige Studien, warum er im eigenen Land diesen Rückhalt hat. Weil die westliche Politik gegenüber Russland seit dem Ende des Kalten Krieges schon eine Politik war, die eigentlich dieses Land zunächst mal sehr gedemütigt hat. Weil wir hatten eine Wiedervereinigung, Gorbatschow hat sie uns quasi geschenkt. Er hat, ohne dass ein Schuss fiel, und das ist ein Riesenglück und ein Segen, die russischen Soldaten aus halb Europa zurückgezogen. Er hätte das nicht müssen. Also es gab ja keinen Krieg. Es gab einen kalten Krieg.
Aber die Bürgerrechtler gab es, die reklamieren diesen Sieg ohne Schuss schon auch für sich. Bärbel
Ja,
Bohlei.
Es gab, ja, schon. Aber ich meine, trotzdem gibt es genügend Autokraten auf dieser Welt, die würden nie im Traum also irgendwo ihre Truppen zurückziehen, wenn sie nicht gezwungen werden. Also er hat das als ausgestreckte Hand gemacht. Und er hat, was ja richtig war. Also es war ein Segen für die Welt und ein Segen für Europa und ein Segen für Deutschland. Aber was war die Reaktion darauf? Die Reaktion war nicht, was man damals eigentlich versprochen hat. Wir bauen jetzt ein europäisches Haus, eine neue europäische Friedensordnung unter Einschluss Russlands, sondern die Reaktion war, ein Militärbündnis ist weg und das andere dehnt sich aus. Und dass die NATO jetzt an Russland grenzt, hat ja seine Ursache nicht darin, dass Russland expandiert ist, sondern es ist ja die NATO, die sich ausgeweitet hat.
Aber was heißt das für die Ukraine? War das dann kein Überfall, wie der Bundeskanzler sagt, sondern ein Verteidigungskrieg zur Souveränitätssicherung Russlands?
Nein, das kann man nicht sagen. Das war ist ein völkerrechtswidriger Krieg. Also man kann natürlich nicht sagen, die verteidigen sich in der Ukraine. Das ist ja nicht ihr Territorium. Aber die Vorgeschichte des Ukraine-Krieges
gehört miterzählt.
Die gehört dazu. Und die erklärt auch, wie es zu diesem Krieg kam, ohne ihn zu rechtfertigen dadurch. Und sie gibt allerdings auch Hinweise, wie man ihn beenden könnte. Und das ist ja das, was uns heute interessieren muss.
Ja, also, das interessiert uns jetzt. Wie kann man ihn beenden?
Dann hat sich der Abend aber mal
gelohnt, wenn wir jetzt hier mit dem Friedensidee rausgehen, auf jeden Fall.
Ja, weil die ist ja gar nicht so abwegig. Ja. Also es gab die Verhandlungen in Istanbul, die wurden jetzt gerade nochmal in Foreign Affairs, in der wirklich renommierten US-Zeitschrift Foreign Affairs reflektiert und wiedergegeben. Und ja, es war nicht so, dass man dort zwei Tage vor dem Abschluss eines vollständigen Abkommens stand, aber es war durchaus so, dass es sehr relevante Fortschritte gab. Und eigentlich der Kern dieser Vereinbarung, soweit sie schon unterzeichnungsfähig waren oder schon also besprochen waren, der Kern zeigt, worum es in diesem Krieg ging. Es ging nicht um die Territorien, sondern es ging um die Frage der NATO-Mitgliedschaft, wobei NATO-Mitgliedschaft die Chiffre ist für US-Militärbasen, Raketen, mögliche Raketenbasen, mögliche Geheimdienststützpunkte in der Ukraine. Das ist das, worum es in diesem Krieg geht. Und wenn die Ukraine sich zu einer neutralen Position verpflichten würde, mit Sicherheitsgarantien, aber ohne Militärbasen, ohne Raketenbasen, ohne Geheimdienststützpunkte, dann wäre das wahrscheinlich der Weg, der damals sogar noch gegangen wäre mit einem vollständigen Rückzug, mit Ausnahme der Krim, aber zumindest aus dem Donbass.
Darauf würde sich ja heute der Westen wahrscheinlich sogar einlassen, wenn der vollständige Rückzug Teil dieses Plans sein könnte. Ist das noch realistisch?
Ich weiß erstens nicht, ob der Westen das wollte, wenn der Preis die Neutralität wäre, weil die USA schon also vehement alles daran setzen, die Ukraine in die NATO zu holen. Ich weiß aber auch nicht, ob die Russen es heute noch machen würden, weil der Krieg eben jetzt in einem anderen Stadium ist. Und das zeigt allerdings auch, dass dieses ganze Gerede, wir müssen Waffen liefern, damit die Ukraine in eine bessere Position kommt, eben ein leeres Geschwätz war. Die Ukraine ist heute in einer viel schlechteren Position, als sie es noch vor einem oder sogar vor 2 Jahren direkt nach dem Beginn des Krieges war.
Das heißt, Sie glauben nicht, die Ausgangsfrage war, wer ist Putin? Sie glauben nicht, dass hier in ihm expansionistische Begierden schlummern, die weit über die Ukraine hinausgehen?
Ich weiß nicht, welche Begierden in Putin schlummern. Ich sehe nur ganz realistisch, dass eine Armee, die daran scheitert, Kiew zu erobern, kaum in der Lage sein wird, Polen zu überfallen, geschweige denn morgen vorm Brandenburger Tor steht. Also das sehe ich nicht.
Das ganze Gespräch mit Sarah Wagenknecht gibt's am Samstag, aber nur für zahlende Pioneers. Denken Sie dran, was nichts kostet, ist nichts wert. Ich hoffe, wir sehen uns im Herbst im Berliner Westhafen.
My Way. Zukunft kommt von Zuversicht. Der Strategiegipfel der Familienunternehmen. Am 10. und 11. September in Berlin.
Das werden 2 Tage voller Inspiration für Sie, für uns, das Team von The Pioneer und für die klügsten Köpfe aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. Denn die haben wir einfach eingeladen. Professor Miriam Meckel zum Beispiel ist dabei, die Gründerin von Ada Learning. Leonard Birnbaum ist dabei, der CEO von E.ON, der Energiefirma. Wolfgang Grupp von Trigema kommt auch vorbei. Der Mann hat ja, wir erinnern uns, die Geschäftsführung an seine beiden Kinder, an Bonita und Wolfgang Junior, abgegeben. Die beiden Kinder und seine Ehefrau bringt er mit auf die Bühne. Christian Lindner, unser Finanzminister, schaut vorbei. Carsten Linnemann von der CDU ist da. Und jede Menge Mittelständler mit interessanten Geschichten. Deswegen heißt ja dieses Festival My Way. Zum Beispiel kommt Ursula Schelle-Müller von Motel One und Matthias Winkler vom Hotel Sacher. Designer-Hotel versus Luxusherberge. Die beiden sprechen auf der My Way Conference Stage über die Tourismusbranche und wie sie die Corona-Pandemie bewältigt haben. Sie sprechen auch über Digitalisierung und was das Ganze für die Zukunft der Hotels in Deutschland, in Europa bedeutet. Das alles und noch viel mehr. Wir sehen uns auf der MyWay.
Jetzt anmelden. MyWay, der Strategiegipfel der Familienunternehmen. Am 10. und 11. September im Westhafen Event und Convention Center Berlin. Alle Informationen und Tickets unter myway.thepioneer.de. Den Link finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und dann schauen wir wie immer auf die Finanzmärkte mit Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Boeing hat ja neueste Zahlen veröffentlicht, Anne. Aber sag uns, wie sehen die aus nach dieser, naja, Krise, muss man schon sagen, in den vergangenen Monaten?
Ja, entsprechend schlecht natürlich. Im ersten Quartal verbrannte Boeing fast 4 Milliarden Dollar an Barmitteln, weil ja die Auslieferungen gestoppt werden mussten nach dem Fastunglück Anfang des Jahres. Außerdem gab es ja ein mehrwöchiges Startverbot und Entschädigungszahlungen an Airlines. Aber trotzdem sind die Zahlen nicht ganz so schlimm ausgefallen, wie von Analysten befürchtet. Der Verlust war sogar 16% niedriger als vor einem Jahr. Man muss ja dazu sagen, die Krise bei Boeing dauert ja schon länger an und fing eigentlich vor 5 Jahren an, als 2 737 MAX-Maschinen abstürzten. Anfang dieses Jahr war es dann das Kabinenteil, das sich bei einem Alaska Airlines-Flug abtrennte, das ja dann die Negativschlagzeilen wieder in Gang gebracht hatte. Boeing lieferte im ersten Quartal 36% weniger Maschinen aus als im Vorjahr. Der Umsatz der Verkehrsflugzeugsparte brach um 31% ein. Konzernweit gab es einen Umsatzrückgang von 8%. Die Boeing-Aktie schloss deshalb mit einem Minus von 2,9%.
Und dann hat auch Meta sich in die Bücher schauen lassen. Anne, sag, wie läuft es für den Technologieriesen von Mark Zuckerberg?
Ja, durchwachsen kann man sagen. Das Werbegeschäft läuft wie immer super. Der Konzernumsatz stieg um 27%. Der Gewinn konnte sogar fast verdoppelt werden. Verluste bringt aber weiterhin das Geschäft um digitale Welten und Brillen. Da stand ein Verlust von 3,9 Milliarden Dollar. Das war auch nur etwas geringer als im Vorjahresquartal. Besonders enttäuschend fiel allerdings der Ausblick aus. Da hatten Analysten einfach mehr erwartet. Meta stellte die Anleger auf höhere Kosten in diesem Jahr ein, weil verstärkt auf KI gesetzt wird. Da wolle man den Rückstand zur Konkurrenz aufholen. Die Anleger reagierten schockiert auf den Ausblick und schickten die Meta-Aktien nachbörsig um 16% auf Talfahrt.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass eine evangelische Kirche in Heidelberg statt Orgelmusik Popbeats zum Klingen bringen möchte und jetzt mit einem Taylor Swift-Gottesdienst junge Menschen anlockt. In Heidelberg ragt eine 600 Jahre alte gotische Kirche über die Dächer der Altstadt. Die Kirche ist aber gar nicht so altmodisch, wie das Mauerwerk den Anschein macht, sondern eigentlich, wer mag es glauben, total hip. Seit 2015 schon bietet diese Kirche nämlich eine Gottesdienstreihe an, bei der Live-Popmusik gespielt wird. Von den Beatles über Madonna bis hin zu Queen. Im Mai heißt es dann dort statt Laudato Si, Shake It Off, wie in einem der bekanntesten Songs von Taylor Swift. Am 12. Mai sollen gleich zwei Gottesdienste stattfinden, bei denen Taylor Swift, naja, sie kommt nicht persönlich vorbei, aber Taylor Swift Songs von einer Band samt Sängerin live performt werden. Der Andrang auf die kostenlosen Tickets war so groß, dass jegliche Erwartungen gesprengt wurden, wie der evangelische Pfarrer des Hauses beim SWR-Interview erzählt.
Ich bin völlig geflasht. Hätte das niemals für möglich gehalten und bin tatsächlich immer noch ein bisschen fassungslos.
Ist auf jeden Fall ein cleverer Schachzug, ein Brückenschlag zwischen der Pop-Ikone und der Religion zu schaffen und dadurch für jüngere Menschen attraktiver zu sein als ohne Taylor Swift. Das Ganze ist natürlich katholischer Opportunismus, aber Opportunismus im Dienste einer guten Sache.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass Menschen bereit sind, ganze 50 Euro pro Stunde zu zahlen, um Antiquitäten zu zerstören. Einfach so, des Kaputtmachens wegen. Das Leben ist nun, wie wir wissen, nicht jeden Tag ein Ponyhof. Viele Menschen stehen in ihrem Job oder auch im Privatleben unter Druck. Und wenn das Maß mal voll ist, dann, ja, dann hilft nur eins, raus mit dem Stress und dem Frust. Dann geht man boxen oder joggen. Oder schreit einfach mal den Baum an. Wem das allerdings zu mild ist, dem blüht das Angebot von sogenannten Wuträumen. Von diesen Wuträumen gibt es in Deutschland bislang nur eine Handvoll, in Amerika aber schon ganz viele. Das Konzept, wenn Nachlässe, also Wohnungsnachlässe, aufgelöst werden und keiner das Zeug erben oder kaufen will, dann muss es zerstört werden. Und wenn man die Gegenstände schon nicht mehr monetarisieren kann, dann monetarisiert man eben diese Zerstörung.
Klar, im Geschäft die Krankenschwestern, man hört es ja immer wieder, man ist frustriert, im Geschäft ist viel los, also kann man einfach ein bisschen Dampf ablassen. Hoffen wir.
Das erzählt eine Krankenschwester dem ARD-Morgenmagazin. Um beim Wutraumunternehmer Andreas von Brühl in Stuttgart Antiquitäten zu zerstören, zahlt man pro Stunde 50 Euro. Dem wütenden Kunden drückt Herr von Brühl einen Baseballschläger in die Hand und dann, ja, dann geht's los mit dem Zerstörungswerk. Dass bei diesem Exzess auch das ein oder andere Klavier draufgeht, ein Biedermeier-Schrank oder auch ein Gemälde, das scheint niemanden zu kümmern. Im Gegenteil. Wieso investiert man das ganze Geld nicht in einen schönen Tagestrip, Boxstunden oder vielleicht auch Therapiestunden. Aber wen es glücklich macht, der soll sich nicht aufhalten lassen. Lieber haut man den alten Eichenschrank kaputt, als dem Nächsten auf die Nase. Ich wünsche Ihnen einen vergnüglichen Start in diesen neuen Tag und freuen Sie sich morgen früh an dieser Stelle aus diesem Studio auf meine Kollegin Chelsea Speaker. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
So many. the dream.